SRF 3 Fokus
mit dem Hannes Hug.
Stellt euch vor, ihr seid eingeladen zum Nachtessen bei Freunden. Es sind auch Leute eingeladen, die ihr nicht kennt. Wir hocken einander vis-à-vis. Ich in dem Fall vis-à-vis von einer grossgewachsenen Frau mit blonden Haaren, die mich fragt, was ich beruflich mache. Ich sage, ich mache eine Radiosendung bei SRF 3, die heisst Fokus. Und was machst denn du? Sie sagt, ich blicke den Menschen in die Seele. Worauf ich sage, aha, du bist Psychoanalytikerin. Und sie sagt, nein, ich bin Domina. Und heute ist sie da bei mir im Fokus, Herrin Ariadne. Herzlich willkommen, Ariadne.
Hallo Hannes, freut mich hier zu sein.
Du hast gesagt, ich blicke den Menschen in die Seele. Was siehst du dir?
Ja, ich blicke den Menschen in die Seele. Was sehe ich da? Es geht natürlich um BDSM, das wissen wir. Und ich, es ist meine Aufgabe herauszufinden, wo die Grenzen bei so einem Menschen liegen, wie die Neigung ist und was in so einer Session dann letztendlich passiert.
Mhm. BDSM, kannst du das schnell übersetzen? Für
BDSM steht für Bondage, Disziplin, Submission, Dominance oder auch Sadismus, Masochismus.
Jetzt hast du mir erzählt an diesem Abend, dass du das schon seit 25 Jahren machst, also 1992 eingestiegen bist, in diesen Beruf, auch einen Unterbruch hast gemacht. Wir werden über einiges noch reden. Solche Situationen, so Tischgespräche, sagst du immer, was du beruflich machst?
Nein, sicherlich sage ich es nicht immer. Das war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich fand dich jetzt sehr, sehr sympathisch.
Danke, danke.
Und klar, in der Schweiz speziell ist es mir aufgefallen, dass man natürlich oft immer gleich nach seinem Beruf gefragt wird. Und ich bin es natürlich gewohnt, wenn ich dann wirklich erzähle, was ich beruflich mache, dann macht man in Anführungszeichen ein Fass auf. Da kommen dann ganz viele Fragen. Zuerst mal ist das Gegenüber manchmal auch geschockt und manchmal ist es auch ein bisschen mühsam für mich, dann diese ganzen Fragen zu beantworten. Drum bleibe ich auch manchmal bei der Lebensberaterin.
Aha, okay, du sagst, ich bin Lebensberaterin und was fragen die Leute denn?
Dann hoffe ich, dass sie mich nicht allzu viel drüber fragen. Es merkt man ja dann auch, ob ein Mensch etwas ausführlich über seinen Beruf sprechen möchte oder eher nicht. Die Signale kann ich dann schon geben.
Du empfindest dich aber auch eher als ein Lebensberater als ein Domina. Habe ich das richtig verstanden?
Beides. Also es sind dort Menschen, die begleite ich schon jahrelang durch ihre Neigung. Und man arbeitet auch mit diesen Menschen und man versucht, diese Menschen auch auf einem gesunden Level zu halten, eventuell, dass sie sich auch ein bisschen weiterentwickeln. Das geht auch los von zum Beispiel Männern, die ein bisschen kontaktarm sind, Probleme haben, sich Frauen anzunähern. Auch das kann man mit einer Session trainieren.
Du bist jetzt seit 25 Jahren in diesem Geschäft. Was hast du über die Menschen? Sind es eigentlich nur Männer, die zu dir kommen?
Ja, also sind selten Frauen. Wenn Frauen kommen, dann als Paar, wo sie dann zusammen ein Erlebnis suchen. Aber eine einzelne Frau, das ist also wirklich sehr, sehr selten.
Mhm. Was hast du über die Menschen herausgefunden in diesen 25 Jahren?
Über die Menschen als solche im Rahmen einer Session oder kannst du mir das jetzt noch näher erklären, über die Menschen herausgefunden? Schwierige Frage jetzt.
Mhm. Ich habe mir es einfach so gedacht, dass wenn man so intensiv mit Menschen, mit ihrer Seele, mit ihren Bedürfnissen, ihren Neigungen, ihren Abgründen zu tun hat, dass man sich da vielleicht auch ein anderes Bild davon machen von den Menschen per se. Oder ist das, was bei dir passiert, während deiner Sessions, das, was dir passiert und das, was außerhalb passiert, sagt nichts aus über die Menschen oder über dein Menschenbild?
Es ist so, ich bin ein sehr großer Menschenfreund und ich suche auch die Nähe zu Menschen und mir hat es schon immer sehr großen Spaß gemacht. Ich habe das auch in anderen Berufen, ich war nicht immer nur Domina, erlebt, herauszufinden, wie die Menschen ticken. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn sich ein Mensch einem öffnet und ich finde, das ist ein großes Vertrauen, das ich genieße. Es hat was mit mir zu tun, dass mir das so Spass macht.
Ich möchte auch auf das dann noch zu reden kommen, was du beruflich noch anders hast gemacht. Ich möchte ein bisschen zurück in der Zeit quasi. Du hast mir bei meinem Besuch bei dir in deinem Unternehmen erzählt, die Frage auch, dass viele Leute vielleicht sagen, was hast denn du für eine Kindheit? Was muss denn, also ich muss es nochmal anders sagen. Es gibt vermutlich sehr viele Leute, die sagen, jemand, der den Beruf macht, den du machst, muss hochgradig einen an der Waffel haben. Und du hast mir dann gesagt, ja, du warst als Kind schon immer die Bandenchefin und hast die Jungs gefesselt, im Keller eingesperrt und warst aber eine Prinzessin mit der Pistole. Wie erklärst du dir das, was du machst, für dich? Wieso macht das für dich Sinn, was du machst?
Ja, also ich glaube mal grundsätzlich, sich gegenseitig zu fesseln, das machen viele Kinder. Ist nicht so Außergewöhnliches. Ich komme eigentlich aus einer ganz normalen, gutbürgerlichen Familie, habe auch nichts Traumatisches in meiner Kindheit erlebt, was mich später zur Domina gemacht hat. Ja, es war vielleicht doch auch irgendwo der Weg als junge Frau nach Abschluss meiner Schule, dass ich in einem Beruf gelandet bin, der mir so überhaupt keinen Spaß gemacht hat.
Was hast du denn gemacht?
Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht im Verwaltungsbereich und bin dann in eine Firma gekommen, in der sehr viele Männer gearbeitet haben. Ich war dort im Büro Personalbuchführung und habe mich dann halt wiedergesehen mit einem Tablett in der Hand und Kaffee servierend den Männern. Das war mir dann irgendwann alles zu spießig.
Also eng, eher langweilig, das ist ja natürlich sehr radikaler Gegenentwurf, wenn man dann Domina wird, da muss ja irgendwie auch schon noch etwas passieren, dass man dann dort herkommt. Was ist denn da passiert?
Ich habe dann irgendwann eine Frau kennengelernt, die so ein Studio betrieben hat. Das war wirklich Zufall und sie hat mir dann ihre Räume gezeigt und das war für mich so wie eine Initialzündung, wo ich gemerkt habe, wow, das ist hier spannend, das ist das, was ich machen möchte. Es hat mich extrem fasziniert, ohne dass ich vorher großartig mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
Was ist denn da genau passiert in dir? Was hat dich dort angezogen oder umtrieben?
Es war vielleicht genau der Moment, auf den ich gewartet habe, aus diesem spießigen, gut bürgerlichen Leben auszubrechen. Mhm. Ich denke, das habe ich gesucht, ja.
Und wenn man dann so eine Entscheidung fällt, also wir sagen, etwa 1992 ist das gewesen, wenn man so eine Entscheidung fällt, dann ist das zum einen vermutlich zu dieser Zeit noch mehr als heute sehr, sehr verrucht gewesen. Grosse Vorurteile und sehr grosse Vorbehalte vielleicht auch gegenüber dem. Was hat sich denn da in deinem Freundeskreis, in deiner Familie aufgetan, wo du hast gesagt, so, ich bin jetzt nicht mehr länger hier in dem Buchhaltung Wesen unterwegs, sondern ich bin jetzt Domina.
Gut, ich konnte das natürlich sehr gut vertuschen, da ich damals zu der Zeit noch nebenberuflich als Fotomodell gearbeitet habe und das dann auch hauptberuflich gemacht habe. Und so konnte ich das natürlich wunderbar vertuschen und das habe ich auch anfänglich gemacht. Also ich bin sicherlich nicht umhergerannt und habe jedem erzählt, so ich bin jetzt Domina. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe das recht geheim gehalten. Und das ging auch zu der Zeit noch. Heute wird es eher ein bisschen schwieriger im Zeitalter von Internet.
Ja, aufs Internet komme ich noch zu sprechen. Es würde eigentlich auch dafür sprechen, dass du das jetzt nicht unbedingt als Provokation hast gemacht. Das könnte man ja auch sagen, wow, schau mal, wie krass das ich bin jetzt Domina.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe es ganz allein für mich gemacht.
Wann hast du denn, zu welchem Zeitpunkt hast du denn deine Familie erzählt? Also du hast eine ältere Schwester noch und natürlich dann deine Eltern.
Ja, ich habe das irgendwie 2-3 Jahre später dann mal meiner Schwester erzählt, die das dann nicht für sich behalten konnte und das so dann weiterging zu meinen Eltern. Die haben eigentlich recht gut reagiert. Sie haben das dann, es war nicht einfach für sie am Anfang, aber sie haben das dann akzeptiert und sich sogar damit befasst, Meine Mutter kam dann immer mit Fragen, wenn sie wieder irgendwas im Fernsehen gesehen hat. Das fand ich also wirklich super.
Also die weiss jetzt Bescheid?
Ja, schon ganz lange. Ja.
Da könnt ihr auch zuerst mal Widerstand und vielleicht am Schluss auch Stolz. Ist das so?
Heute ist sie stolz, ja, sehr sogar. Sie hat sich damals sogar zu der Zeit ein Studio angeschaut. Sie hat sich jetzt auch erst kürzlich mein neues Studio angeschaut und ist wirklich stolz. Ja.
Wenn wir nochmal in dieser Zeit ein bisschen bleiben, quasi deine Anfänge, wie bist du da vorgegangen? An was hast du dich da orientieren können? Was ist dir da so passiert?
Ja, gut, ich habe einige Bücher gelesen, aber grundsätzlich hatte wirklich niemand, der mir das gezeigt hat, was in so einer Session, wie man was macht. Im Gegensatz in der heutigen Zeit kann man sich coachen lassen, es gibt Schulungen und so weiter, auch in unserer Branche. Ich habe mit meinen Gästen, ich sag jetzt mal Gästen, gelernt, wenn ich was nicht konnte. Dann habe ich gesagt, ich habe das noch nie gemacht, zu dem betreffenden Pendant. Der fand es meistens sehr spannend und hat sich dann darauf eingelassen und mich dann quasi mir diese Tipps gegeben, wie das jetzt genau funktioniert innerhalb der Session.
Weil das kann ich mir vorstellen, könnte ja jetzt noch kompliziert sein, wenn du der Chef bist und jemand dir sich unterwirft, oder? Wenn du dann sagst, oh, ich weiß nicht, wie das geht.
Ja, nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also das funktioniert schon so, das hat damals sehr gut funktioniert. Einfach, wenn derjenige wusste, dass ich das jetzt ausprobiere, dann hat er auch nicht so viel von mir erwartet, dass das jetzt perfekt wird. Aber ich habe immer sehr bewusst gehandelt und um jemand keine Verletzungen zuzufügen. Und so habe ich mich da eingelebt in diesen Beruf.
Jetzt möchte ich nochmal auf die Eingangsfrage zurückkommen, wo ich ja gesagt habe, ich blicke den Menschen in die Seele und habe gefragt, was siehst du? Dann sagst du, okay, Neigungen. Kann man sagen, die Männer, haben wir gesagt, sind es vorwiegend, die zu dir kommen, die folgen einem gewissen Profil in ihrer Psyche? Oder ist das viel zu plump und zu klischiert und zu plakativ?
Einem gewissen Profil ihrer Psyche, das musst du mir jetzt nochmal erklären.
Also kann man sagen, sie sind alles Menschen, die nur so behandelt werden und sonst in ihrem Alltag vielleicht unter grossem Druck stehen oder selber müssen Chef sein und so weiter und so. Oder ist das viel zu einfach?
Das ist Klischee. Das ist absolutes Klischee. Das werde ich ganz oft gefragt, dass ob diese Menschen im Alltag eben eher eine dominante Position haben, damit sie eben die Unterwürfigkeit im Rahmen einer Session ausleben können. Das stimmt so nicht. Also die Neigung ist meiner Meinung nach, traumatisiert sich vorpubertär. Schlüsselerlebnisse, die ist einfach da und es spielt überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein Gärtner, Chef, Fliesenleger, was auch immer ist.
Wie viel weisst denn du von deinen Klienten? Also jetzt nicht nur in Bezug auf das, was sie wollen von dir, sondern auch in Bezug auf ihr Privatleben, vielleicht was sie herkommen, was sie beruflich machen, wie viel musst du auch wissen? Oder gerade im Gegenteil, vielleicht musst du viel nicht wissen, damit du genau das kannst machen.
Eigentlich muss ich das Privatleben nicht wissen und ich frage auch nicht nach dem Privatleben, explizit, wenn sie von sich aus erzählen, ist das schön. Wenn man jemanden länger kennt, weiß man schon ein bisschen mehr über ihn. Aber es gibt durchaus auch Gäste, wo wahrscheinlich nicht mal der Vorname stimmt. Mhm. So wie ich auch nicht wirklich Herrin Ariadne, Ariadne heiße, dann sicherlich auch einen anderen Vorname habe. Insofern, das muss ich muss nicht wissen, was jemand beruflich macht. Ich muss nicht wissen, ob jemand verheiratet ist. Ich muss nicht wissen, ob jemand in einer Beziehung lebt. Das spielt für mich keine Rolle.
Du hast den Namen angesprochen, Ariadne. Mhm. Das ist eine Figur aus der griechischen Mythologie, genau, die den roten Faden aus dem Labyrinth kann legen. Also so ein bisschen ähnlich das Gleiche wie bei Hänsel und Gretel mit der Brotbrösmeli, nur dass sie dann hoffentlich den roten Faden nicht irgendwie von einem Vögeli oder von einer Maus aufgepickt wird. Also das ist ja interessant, das ist auch dein Rollenverständnis. Also du kannst Menschen in die Abgründe führen und sie dann wieder rausführen.
Genau, ich fand das damals eine sehr schöne Metapher, diese Ariadne mit dem roten Faden, den ja Theseus gelegt hat durch dieses Labyrinth. Und eine Neigung ist auch ein Labyrinth, durch das man geführt wird.
Ich bin bei dir auf Besuch gewesen, um zu schauen, was du dort machst. Also, es war niemand da außer dich. Ja. Und ich habe alles andere als irgendetwas ausprobiert. Ich einfach nur geschaut, dass wir das auch gesagt haben. Also, ich bin quasi reingekommen und in diesem Entree ist dämpftes Licht, feine Musik gelaufen, eine Bar, so ein bisschen empfangsmässig. Und dort hat es ein Schild gehabt, das eigentlich schon ziemlich klar hat gemacht, wo wir hier sind. Nämlich, wir sind hier nicht bei «Wünsch dir was», sondern bei «So ist es». Dann sind wir durch einen langen Gang. Am Ende hat es eine grosse, gotische Kirchentür. Alles ist sehr stilecht, sehr stimmungsvoll. Es hat verschiedene Räume. Der eine sieht ein bisschen aus wie ein Fitnessstudio mit verschiedenen Gerätschaften, wo man Menschen reinlegen kann, auf verschiedene Achsen kann drehen, wo man sich fesseln kann, wo man mit Ketten, mit allerhand Gerätschaften kann arbeiten kann. Ein anderer ist voll mit Ledersachen, mit Pagen, ganz verschiedene Varianten. Alles ist penibel, super. Es hat einen Klinikraum mit einer Trage, wo man kann angeordnet werden kann, wo so wirklich Gerätschaften hat, was mir dann eher schon so ein bisschen komisch geworden in den Knien. Und was mir aber sehr lustig hat gedacht, ist dann, die Nachbar ist gekommen, es ist in einem Bürohaus, die Nachbar ist gekommen wegen der Parkplatz und weil es zu wenig Parkplatz hat und so weiter. Und dann hast du gesagt, ja, da war ich wohl zu wenig streng. Also es gibt durchaus auch immer wieder Humor. Wie wichtig ist der Humor eigentlich während deiner Arbeit?
Ich lache sehr viel in einer Session. Und ich denke, ich habe hauptsächlich ein freundliches Gesicht. Der Humor ist auf jeden Fall wichtig und schafft auch Vertrauen. Also aufgesetzte Strenge ist auch nicht sehr überzeugend.
Vermutlich macht es mit einem lächelnden Gesicht fast auf noch gefährlicher, Fall. Oder?
Ja, fast noch gefährlicher. Ein lächelndes Gesicht heißt, zeigt ja auch, dass es jemandem Spaß macht. Und wenn mir was Spaß macht, dann habe ich immer ein Lächeln im Gesicht.
Ja. Du hast mir dann erklärt, bevor so eine Session anfängt, gibt es ein Vorgespräch, allerdings nicht vor Ort, sondern am Telefon oder via E-Mail, also dass dann quasi die Klient schreibt und du stellst vermutlich Nachfragen. Gesetzt auf Fall, ich buche jetzt irgendeine Fessel-Session. So.
Bondage.
Okay. Was machst du denn mit mir?
Ja, dann hole ich dich ab, dann an der Türe mit verbundenen Augen, führe dich dann in den entsprechenden Raum. Da musst du dich nackt ausziehen. Und dann...
So wie du jetzt lachst, ist das ja schon ein Teil von der Bestrafung.
Ja. Nein, ist ja keine... Ja, und dann fange ich an mit einem Bondage. Vielleicht erst mal ein bisschen was Leichteres. Oder vielleicht noch ein bisschen bewegen kannst. Und das steigert sich dann im Laufe der Session, bis du dann eventuell waagrecht in der Luft hängst. Du bist ja recht schlank und leicht. Das könnte man mit dir machen.
Hilfe! Und ja gut, jetzt stell mir vor, ich bin gefesselt und bin noch...
Ja.
Also wie kommuniziere ich denn, wenn ich merke, jetzt ist... Okay. Ja, aber du musst ja wissen, wie es mir geht, wenn es mir jetzt ganz übel wird.
Das spüre ich. Okay. Da musst du nichts sagen. Das spüre ich dann, ob dir das behagt. Das sehe ich in deinen Augen. Ob es dir behagt oder nicht.
Ah ja. Und wenn meine Augen verbunden sind?
Ja, die verbinde ich dir erst, wenn ich mir sicher bin, dass es dir behagt.
Okay. Cool. Ich stelle mir das vor wie eine Inszenierung, wo du die Hauptrolle hast, wo du aber auch die Regie führst.
Ja.
Wie fest musst denn du vorausdenken? Wie fest kannst du auch im Moment sein und wie fest musst du vorausdenken?
Ich denke gar nicht so viel voraus. Also ich befasse mich mit der Neigung und dann weiß ich im Vorfeld, wo die Tabus sind, an welche Grenzen ich gehen kann. Aber ich, wenn man so lange in diesem Business ist wie ich, dann denkt man nicht mehr zu weit voraus. Dann handelt man sehr intuitiv und eben mit dieser Natürlichkeit, ohne einen konkreten Plan im Kopf zu haben, jetzt mache ich das, das, das. Weil eine Session entwickelt sich auch. Das entwickelt sich vielleicht in eine Richtung, dass dann auf jeden Fall, dass dann vielleicht im gewissen Moment was ganz anderes passiert, als ich mir vorher so ausgedacht oder vorgestellt habe.
Also du lässt dich dort auch...
Ich lasse mich treiben.
Und du lässt dich auf Überraschungen ein.
Und ich lasse mich auf Überraschungen ein.
Wie zufällig darf das sein, wenn vor der Inszenierung auch von Leiden, wenn...
Die Inszenierung selber leidet nicht. Sicherlich gibt es einen roten Faden durch die ganze Session hindurch. Aber was genau passiert, welche Praktiken ich anwende, wie lange ich eine gewisse Praktik ausübe und wie heftig oder weniger heftig, das ist wirklich eine Sache, die sich, die aus dem Moment heraus entsteht und dann entschieden wird.
Jetzt hast du vorhin gesagt, Gefühl. An die Grenzen kommen. Ich stelle mir vor, dass die Grenze auch immer wieder muss geritzt werden oder dehnt werden oder übersprungen werden. Oder?
Ja.
Das ist ja noch tricky.
Absolut, absolut. Aber man merkt natürlich sofort, wenn man die Grenzen zu weit überschreitet, was dann passiert, im schlimmsten Fall, dass jemand sozusagen aus dem Spiel fällt, weil die Schmerzgrenze überschritten ist. Und das versucht man natürlich zu vermeiden.
Ja, wie häufig kommt denn so etwas auch vor, dass man...
Dass jemand aus dem Spiel fällt? Das kann schon mal vorkommen, da können auch ganz andere Gründe dafür verantwortlich sein, dass jemand zum Beispiel Rückenprobleme hat und das vorher nicht sagt und relativ lange auf einer harten Bank liegt. Und dann tut der Rücken weh und dann ist das Kopfkino unterbrochen, weil irgendwas wehtut, was halt jetzt nicht unbedingt in dem Moment wehtun sollte. Sowas kommt vor, natürlich macht es auch keinen Sinn, wenn man auf einmal anfängt, an die Steuererklärung zu denken, als Beispiel. Es gibt verschiedene Gründe, wo wir dann auch als Dominas oder ich als Domina nichts dafür können, aber aus Unwissenheit oder weil man falsche Praktiken macht, also mir passiert das eigentlich so gut wie nie.
Du hast die
nie... Also an mir liegt, dass jemand aus dem Spiel fällt.
Also, okay. Also da hast du jetzt auch aufgrund von deiner Berufserfahrung, kannst du
ja
sagen, dem kann ich Sorgen geben, da passiert jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, alles ist darauf angelegt auch, dass deine Klienten ihre Kontrolle verlieren, eigentlich, dass sie sich total dir hingeben, in einer Form von Hingabe, ja, was auch viele nicht darunter vorstellen können. Ich stelle mir vor, dass es auch wahnsinnige Verantwortung ist, die du da trägst. Bist du dir dem immer bewusst oder ist das eigentlich eher hemmend, dass du dann vielleicht dich auch blockierst, wenn du weißt, oh, das könnte ja noch sein und das könnte ja noch sein? Oder?
Es ist nicht so gefährlich, wie es vielleicht den Eindruck macht. Und Kontrollverlust ist etwas sehr, sehr Schönes. Also ich freue mich immer sehr, wenn ich eine Session habe, wo nachher auf die Uhr geschaut wird und der Mensch hat keine Ahnung, wie viel Zeit denn jetzt vergangen ist. Kein Gefühl mehr für die Zeit. Das ist sehr, sehr schön, wenn dieser Kontrollverlust passiert. Und ich mache überhaupt nichts, was wirklich gefährlich werden könnte. Also gefährlich werden könnte, als Beispiel Atemreduktionsspiele, bis das richtig gefährlich wird, hört man dann natürlich auf.
Aber das ist natürlich auch ein Teil vom Thrill, oder?
Ja.
Also, dass man der möglichst nah herkommt, dass es zu extrem ist.
Ja. Das ist schon ein Teil vom Thrill. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das Pendant, also das passive Objekt, natürlich auch mit einer gewissen Angst zu einem kommt, dass der Angst mitspielt und ganz viel Aufregung und es vielleicht für ihn der Eindruck viel schlimmer ist wie für mich. Also ich empfinde es dann eher als harmloser, was jetzt passiert. Und
aber das empfindest du aufgrund von deiner Berufserfahrung?
Genau, sicherlich, klar.
Oder weil ich auch weiß, so viel magst verleiden im
Nein,
im
und weil ich auch weiß, dass wirklich nichts passieren kann. Mhm. Weil ich diese Verantwortung habe und auch mit dieser Verantwortung sehr, sehr bewusst umgehe.
Jetzt haben wir über die Vorbereitung und über die Session. Wie bereitest du dich für dich vor? Weißt du, also quasi, dass du dann eben die Herrin Ariadne bist, gibt es da Ritual oder gibt es da Routine? Du sagst, heute habe ich eine sogenannte Session, heute stehe ich schon so auf?
Nein, ich stehe eigentlich nicht schon so auf. Klar, ich habe immer im Hinterkopf dann, wenn ich eine Session habe, die Gedanken, was die Person mit mir kommuniziert hat. Aber ich bereite mich, also ich bin dann relativ früh im Studio, mindestens eine Stunde vorher fange ich an, meine Session vorzubereiten, mich entsprechend zu kleiden und mich dann nochmal einzulesen in die Neigung. Und dann lasse ich das auf mich zukommen.
Und dann geht's ab. Ich hab in meinem Besuch auch gemerkt, dass du sehr versessen bist auf Detail, also dass das eigentlich nichts irgendwie da ein bisschen noch nebenbei könnte passieren, sondern klar, so ist das Licht, so ist die Musik, so muss super sein, so ist wie, also du bist auch ein Kontrollfreak im wahrsten Sinne vom Wort, nicht nur im Schaffen.
Ja, natürlich, es braucht sehr viel Struktur als Domina zum Agieren, die braucht das. Ich lege sehr großen Wert auf Hygiene, eben auf das richtige Licht, auf die richtige Musik. Das ist ja auch eine Session. Es werden ja alle Sinne beansprucht. Und nicht nur für mich ist das so wichtig, dass das Studio eine gewisse Atmosphäre hat, sondern eben auch für den Gast.
Und wie verlässt denn du das wieder als Privatperson? Ist das mit dem Ende von der Session oder mit dem Schritt raus Geschichte oder wie ist das?
Nein, klar, man nimmt schon die Energien zum Teil mit und macht sich manchmal hinterher noch Gedanken. Das ist nicht so, die Session ist vorbei und es fällt eine Klappe runter und vergessen, sondern man denkt schon noch drüber nach und das wirkt nach. Also ich selbst ziehe auch Energie aus so einer Session. Ich habe dasselbe, man ist sehr müde und dann hat man eine Session und hinterher ist man auch so wie aufgedreht.
Und wie ist das Gegenteil? Ich meine, das nehme ich an, braucht einem auch ziemlich, es nimmt einem her, oder? Wenn man auch so energetisch.
Genau.
Gibt es da auch Momente, wo du dir echt auch Sorgen vielleicht machst um jemanden?
Um die Person, die in der Session ist?
Ja, im Nachhinein, im Nachgang. Um ihre psychische Verfasstheit?
Nein, also es ist eigentlich so, dass die bei mir in Session waren, sehr gut gelaunt, die Session verlassen und sehr viel mitnehmen, positive Energie, gute Gefühle, viele Eindrücke. Also ich habe das seltenst erlebt, dass jemand geknickt aus einer Session geht.
Und gibt aber keine Nachbesprechung im Sinn von, dass man dann mit dir noch darf, irgendwie sich an der Bar bei einem Kaffee unterhalten. Und das gibt's.
Doch, das gibt es.
Und dort ist es aber auch nicht mehr die Rolle, oder ist es immer noch die Rolle?
Nein, also je nachdem. Es gibt natürlich Sklaven, ich spreche jetzt mal von Sklaven, die in dieser Rolle bleiben möchten und auch wirklich demütig das Studio verlassen. Und es gibt diejenigen, mit denen man dann ganz normal hinterher spricht über Ferien, irgendwas, nachdem es ja kein Vorgespräch gibt, ist das Nachgespräch der Moment, wo man mir Privates erzählen kann, wenn man möchte, oder eben auch über die Session sprechen.
Und wo endet denn vielleicht auch dieses Verständnis für die Abgründe von der menschlichen Psyche? Wo sagst du, das geht nicht?
Die klassischen Sachen wie Tiere, Kinder und auch bleibende Schäden, Narben, Drogen, all diese Dinge, die nicht zu verantworten sind.
Du hast mir gesagt, das Kopfkino der Männer ist manchmal grösser als die Möglichkeiten. Und hast dazu gelacht. Ich habe mir das aufgeschrieben, aber ich will jetzt noch ein bisschen genauer wissen, was das heisst.
Ja, eben das Kopfkino. Klar, es ist eben heute im Zeitalter von Internet, das ist jetzt nochmal der Vergleich zu früher, wo es das alles noch nicht gab. Ich meine, man kann natürlich die Möglichkeit ganz viel Bilder, Filme, sich alles anzuschauen im Internet. Und sie kommen dann mit Fantasien als Beispiel. Sie schicken mir Fotos von gefesselten Sklavinnen. So möchte ich gefesselt sein. Da ist irgendwie eine 40 Kilo schwere Frau, die da hängt. Der Mann sei unter 20 Kilo schwer. Sei, das geht halt einfach nicht. Oder man berücksichtigt eben nicht, dass man halt diese körperliche Kondition hat, eben lange auf einer Pritsche zu liegen, weil man vielleicht schon ein bisschen betagt ist oder eben nicht lange knien kann, weil man halt ein bisschen Knieprobleme hat. Und so muss man halt dieses Kopfkino, je nachdem mit der Realität, also was man dann wirklich und wie lange aushält, ist in der Realität dann oftmals ein bisschen anders, als man es sich so vorstellt, wenn man ins Studio kommt, dann merkt man erstmal doch, wie anstrengend das ein oder andere sein kann.
Also es ist schon ein rechter Job für beide Seiten, kann man sicher sagen.
Ja.
Du hast vorhin Internet erwähnt, inwiefern, abgesehen davon, dass die Vorstellungen vielleicht manchmal auch irgendwie im Wolkenkuckucksheim zu verorten sind, inwiefern hat es denn deine Arbeit verändert? Also mal abgesehen von dem Teil.
Meine Arbeit, ja sicher, als ich als Domina angefangen habe, damals gab es noch kein Internet. Wir haben unsere Session-Anfragen kamen übers Telefon oder mit dem Brief, via Brief. Heute natürlich ist die Kommunikation eine ganz andere. Es gibt natürlich heute auch viel vielfältigeres Spielzeug im Bereich BDSM. Also meine Arbeit verändert durchs Internet. Ja, sie kommen eben vielleicht auch mit konkreteren Vorstellungen auf uns zu, weil sie viel mehr Bilder und das alles sehen, weil die Zugänge eben zu den Informationen vielleicht. Das sind früher gab es nur so ein Heft, das man kaufen konnte im Sexshop, wo die Dominas drin waren und das war noch verschweißt und das war sehr authentisch. Heute eben gibt es viel, 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 viel mehr Frauen, die als Domina agieren. Und
macht es das auch schwieriger, dass dass es mehr Bilder gibt, wo man so sattsam, also ich meine, eben 50 Shades of Grey, eben genau, also der zweite Teil bereits in den Kinos gesehen. Ich bin bei einem Sexshop vorbeigelaufen, da gibt es quasi BDSM für Beginner, Anfänger, die mit Fell und Dings an Handschellen, also es ist so ein bisschen mainstreamiger geworden. Das heisst, vermutlich musst du nochmal ein Brikke nachlegen auf der psychologischen Ebene, oder?
Ja, klar, sie haben natürlich viel, viel mehr Input heute. Früher, wir haben uns vielleicht auch ein bisschen leichter getan. Wir haben nicht so viel Equipment gebraucht und so eine große Vielfältigkeit, wie es dann doch heute braucht. Es hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Auch zum Beispiel der Latex-Fetisch, das war früher, da hat man ein bisschen was, das ist heute exorbitant, was es alles gibt im Angebot im Bereich Latex-Fetisch. Also ist schon eine sehr, sehr große Entwicklung zu sehen. Aber ob jetzt die Klientel so groß anders ist wie damals.
Du meinst, der Mechanismus ist eigentlich immer noch mehr. Was würdest du sagen, was ist dein Unverwechselbarkeitsmerkmal, wie man so schön sagt, im USP, im Fachjargon, in der Marketingsprache?
Mein Unverwechselbarkeit.
Ja, also weißt du, wo du kannst sagen, okay, in dieser Vielfalt von Angeboten, das, was ich mache, ist wegen dem so besonders gut.
Ich glaube, ich gehöre ich selbst zu den ganz wenigen Dominas, die eben so viele Jahre Erfahrung haben, vor 25 Jahren begonnen haben. Davon gibt es sehr wenig.
Du hast dann vor 10 Jahren, wenn es mir recht ist, mehr oder weniger auch mal aufgehört, oder? Du hast mir erzählt, du hättest ein Burnout gehabt. Das tönt, wenn man es ein bisschen gemein sagt, auch ein bisschen wie ein schlechter Witz, wenn man sagt, der Domina hat ein Burnout, oder? Steht das in direktem Zusammenhang mit deiner Arbeit?
Ja, das stand in direktem Zusammenhang in meiner Arbeit. Ich war damals als sehr junge Frau sehr, sehr, sehr erfolgreich als Domina. Mhm. Ich konnte mit meinen Energien nicht so gut haushalten, wie ich es heute kann. Heute weiß ich das und ich habe mich da wahrscheinlich auch ein bisschen übernommen, dass ich einfach zu viel Sessions betreut habe in der Zeit. Und ja, da kam es dann zum Burnout. Das heißt, der Tag kam eines Tages, als ich da stand, wusste, das ist jetzt meine letzte Session.
Also das hast du so gewusst, gespürt?
Ja, sofort in dem Moment.
Okay, was ist denn da passiert?
Eigentlich gar nichts Besonderes. Aber ich habe das in mir gespürt, habe gewusst, so, das war's jetzt.
Und hast du da auch ein anderes Gefühl gehabt für deine Klienten? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass ganz viele Leute auch die Vorstellung haben, wenn man diesen Beruf macht, muss man Männer hassen beispielsweise.
Nein, im Gegenteil.
Aber.
Man muss sie lieben. Mhm. Ja, nein, also mit Männerhass und Aggressivität ist man in diesem Beruf vollkommen verkehrt. Es braucht wirklich eine Menschenliebe, die Bereitschaft eben, dem Menschen in die Seele zu schauen, wie du am Anfang gesagt hast. Das ist sehr, sehr wichtig. Dafür braucht es eine ganz große, hohe Empathie. Und mit Aggressivität, ich finde, das ist vollkommen fehl am Platz in dem Beruf.
Ich werde nochmal auf die letzte Session zurückkommen. Dann hast du gesagt, okay, ich höre hier mal auf.
Ja.
Und bist dann als Bestatterin geschaffen.
Genau. Ja.
Ja, du lachst jetzt.
Ja, ja.
Mit dem ersten Gedanken hat man so das Gefühl, aha, okay, das ist jetzt nochmal ein Schritt weiter in den Abgrund. Und gleichzeitig hat es aber sehr viel miteinander zu tun. Wie ist denn das vorgegangen, dass denn du als Bestatterin bist geschaffen?
Ja, mein Ausstieg damals war sehr abrupt und ich habe das ja nicht so geplant. Und ich stand dann schon da und habe mir überlegt, was mache ich jetzt nach 10 Jahren? Als Domina. Und ich wollte wirklich nicht mehr zurück in diesen kaufmännischen Beruf, der damals der Grund war, dass ich als Domina begonnen habe, dass mir alles zu langweilig war, sondern ich habe das auch wirklich, das mit den Menschen arbeiten, mir hat es gut gefallen. Und es war mehr oder weniger ein Zufall, dass ich dann darauf gekommen bin, doch mal mich bei einem Bestattungsunternehmen zu bewerben. Und ich bin dann wirklich dorthin und habe erzählt, dass ich jetzt 10 Jahre als Domina gearbeitet habe und aufgrund dessen hat man mich eingestellt. Also mein damaliger Chef meinte, er traut mir eben diese hohe Empathie zu und er glaubt, dass ich richtig bin in diesem Beruf und das hat sich auch bewiesen. War sehr spannend, hat mir Spaß gemacht. Eben diese Menschen in diesen spontan dieser Notsituation auf die einzugehen und vor allem Vertrauen zu schaffen. Das Vertrauen schaffen, das habe ich auch gelernt und muss ich auch in dem Beruf als Domina, ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, dass die Menschen Vertrauen zu einem haben.
Wie machst du das?
Indem ich authentisch bin.
Das ist auch authentisch, ja. Ja, im Moment alle. Aber du musst das jetzt schon noch ein bisschen genauer erklären. Wie schaffst du das? Bist du sehr verständnisvoll oder ja, weiß nicht.
Vertrauen, ja. Wann hat man zu einem Menschen Vertrauen? Ja, je nachdem, wie der Mensch sich mit dir unterhält, wie er dich anschaut, wenn er sich unterhält. Ich kann natürlich mehr Vertrauen schaffen für Erstanfragen in meinem Beruf als Domina. Übers Telefon, wie über den E-Mail-Kontakt. Das kann ich schon auch, aber wenn man mich dann hört, meine Stimme hört, ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Stimme zu tun, dass man Vertrauen gewinnt zu mir.
Jetzt hast du in beiden Berufen, wo du tätig bist gewesen, und immer noch tätig bist, ja, als Domina, hast es ja sehr fest und stark mit der Essenz von der menschlichen Existenz zu tun. Es ist quasi, es geht ums Eingemachte, wenn man so will. Wie erklärst du dir dein Interesse, deine Leidenschaft, die Reiz für genau diesen Teil an den Menschen? Könnte sein, dass du sagst, ja, weißt du, ich mache einfach lieber Gartenarbeit.
Nein, es reizt mich sehr, hinter die Fassade zu blicken. Ich habe das auch als Bestatterin, da kann man auch hinter die Fassade blicken. Trifft man auch den Menschen in einer Situation, wo man genau dann hinter die Fassade schauen kann, Und das ist als Domina nichts anderes. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, in diesen Abgründen, in Anführungszeichen, zu forschen. Mhm. Unsere Welt heute ist oberflächlich genug. Oberflächlichkeiten haben wir überall. Also ich lerne auch dabei und es gibt mir ein sehr gutes Gefühl.
Jetzt gibt's ja sicher viele Leute, die sagen, ja, und wenn man, gerade wenn du sagst, wie die Welt und oberflächlich, die Welt ist ja auch ein Ort, wo man eigentlich jeden Tag könnte verzweifeln drauf, Mord und Totschlag, Schmerz und was weiß ich was. Und dann sagst du, okay, ich bin ein Domino und ich bereite Schmerz zu. Mhm. Aber es ist ja eigentlich gerade umgekehrt, es ist ja eine Form auf ein Ventil, oder?
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass der Schmerz, den man als Domina zubereitet oder den man da, es ist ja auf der anderen Seite, ist jemand, der leidet und genau das möchte. Ist ja nicht willkürlich. Ich füge jetzt jemand Schmerz zu, einfach weil ich das gut finde, sondern ich habe dieses passive Pendant, das genau in diesem Schmerz wenig mehr aufgeht und sich wohlfühlt und Lust gewinnt. Und Freude hat dann letztendlich.
Mhm. Ja. Ich finde es total spannend, weil ich merke schon, wie meine Vorstellung, da gibt es etwas, wo ich denke, ich kann das wie nicht verstehen. Weißt du, als man sagt, okay, weißt du, wenn ich sage, okay, aber das ist doch dein Problem, wenn du das willst, dir Schmerz zufügen. Was habe ich mit dem zu tun? Ich finde es spannend, dass du sagst, ich habe etwas mit dem zu tun und mich nimmt Wunder, warum du für dich etwas mit dem zu tun hast. Also, dass dich der Schmerz auch interessiert.
Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn dieser Mensch in deinen Händen zerfließt. Und Sadismus ist ein negativ behaftetes Wort, finde ich. Wenn man heute Sadismus eingibt im Internet, dann steht da Sadismus, dann wird es erklärt, dann kommt gleich eben noch Kindesmisshandlung, Tierquälerei. Es ist so einseitig. Sadismus ist doch im BDSM die Person, die den Schmerz zufügt, unter Absprache eben mit dem, der den Schmerz empfängt. Ich finde es sehr schön. Für mich ist es nicht willkürlich, eben ich quäle jemand, wie gesagt, sondern ein Geben. Mhm. Es ist ein Geben.
Was ziehst du denn für die draus? Also ich muss vielleicht die Frage anders. Nein, was ziehst du für die draus? Außer dass du dein Leben damit bestreitest und ordentlich auch Geld verdienst damit.
Ja, das ist ja legitim. Das ist natürlich auf der einen Seite, ich bin selbstständig, ich habe Freiheiten, ich habe dieses selbstständige Unternehmen. Ich kann selbst entscheiden, wann, wie lange ich eine Session machen möchte, steht mir vollkommen frei. Ich kann auch sagen, so, ich mache jetzt eine Woche Ferien. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ich habe viele zufriedene Menschen, die mir da begegnen und die wiederkommen, die Freude haben, die sich auf was freuen. Also es einfach sind sehr viele schöne Dinge, die mich da umgeben, die Spaß machen.
Aber es muss dir ja auch etwas geben, also eine tiefe Form von Befriedigung. Ist das denn das Gefühl von einer Macht, die die wenigsten Menschen auch über andere haben?
Und, ja, klar.
Und Macht ist ja eben auch negativ, negativ konnotiert. Macht ist ja nicht zwingend missbräuchlich, sondern schlussendlich werden auch alle Menschen irgendeine Form von Macht ausüben.
Das ist wunderschön, wenn ein Mann vor einem kniet und vollkommen sich selbst aufgibt, sich ausliefert. Das ist sehr schön. Ich genieße das. Ja, das tue ich. Mhm. Das gebe ich zu. Das genieße ich sogar sehr.
Ist das etwas, was du immer auch schon so hast können sagen, wie es jetzt ist, von Anfang an, wo du das gemacht hast?
Klassischer, meinte die Rolle der Domina hat mir von Anfang an so gefallen, eben sicherlich wegen dem Spiel mit der Macht und dem Spiel mit der Unterwerfung. Ich finde das als Frau sehr, sehr angenehm und bestärkt mich in meiner Weiblichkeit, würde ich auch sagen. Also ich fühle mich so viel weiblicher noch.
Als dass du jetzt quasi, aber du bist Prinzessin mit der Pistole.
Ja, schon, aber ich finde, dass mich unterstützt es in meiner Weiblichkeit. Ich fühle mich weiblicher, ich fühle mich schöner. Es gibt mir ein wunderbares Gefühl, wenn ein Mann vor mir kniet, eben diese Verehrung, die einem da täglich begegnet, das ist etwas Wunderbares.
Hätte deine Arbeit als Domina eine langfristige und tiefergehende Psychoanalyse, Psychotherapie erspart? Oder im Gegenteil, ist das noch fast wichtiger, dass man das dann macht, wenn man so einen Beruf macht?
Mir selbst?
Ja.
Nein, also ich glaube nicht, dass ich jemals eine Psychotherapie gebraucht hätte und brauchen werde. Mir hat der Beruf als Domina unheim mein Selbstwertgefühl immer unterstützt, mich selbst bestätigt, mir einfach ein gutes Gefühl gegeben.
Du bist jetzt zum dritten Mal verheiratet in deinem Leben. Inwiefern hat das auch, es sind ja viele Leute dreimal verheiratet im Leben, aber inwiefern hat vielleicht auch deine Arbeit etwas damit zu tun, dass das eben jetzt dreimal hat müssen passieren?
Hat damit nichts zu tun. Ich habe das erste Mal sehr, sehr jung geheiratet. Das zweite Mal, also nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, dass irgendwelche Beziehungen jetzt in die Brüche gegangen sind. Vielleicht in der Zeit, also das waren keine potenziellen Ehemänner, gab es Beziehungen, die aufgrund meines Berufes in die Brüche gegangen sind. Gab es Eifersuchtsthemen. Am Anfang fanden die Partner das sehr spannend, meinen Beruf. Und dann mit der Zeit kamen halt immer Fragen und kam Eifersucht auf und mir wurde das dann zu anstrengend, mich permanent zu rechtfertigen. Aber dass ich jetzt zum dritten Mal verheiratet bin, hat eigentlich damit nichts zu tun.
Ich kann mir jetzt auch noch gut vorstellen, wenn du das so erzählst, es ist mir jetzt anstrengend geworden, mich ständig zu rechtfertigen. Ja. Das ist ja auch etwas, was du dir schon nicht gewöhnt bist. Eigentlich. Du bist eine selbstbestimmte, unabhängige Frau.
Ja.
Und lässt dich da nicht auf der Nase laufen tanzen, oder?
Ja.
Also vermutlich ist das auch einer von den Punkten, oder? Du müsstest ja dann eigentlich einen Mann an der Seite haben, der sagt, ich kann mit dem umgehen, dass eine Frau so ist, wie du bist.
Ja, also ich weiß, in ganz jungen Jahren, ganz, ganz jung, gab es schon auch Männer, die recht starke Persönlichkeiten hatten in meinen Beziehungen, wo ich vielleicht eher so ein bisschen, ja, nicht unterdrückt will ich jetzt nicht sagen, aber in ganz jungen Jahren, nein, also ich käme nicht mit einem Mann zurecht, der in irgendeiner Form Kontrolle über mich haben möchte. Das wäre nicht für mich, nein.
Das würde ja auch nicht interessieren.
Nein, überhaupt nicht.
Wie hätte ich über die Jahre, vielleicht eben auch im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit als Bestatterin, wie hat dich über die Jahre deine Arbeit auch geprägt oder verändert? Wenn du jetzt zurückschaust, okay, vor 25 Jahren, Ariadne dann, Ariadne heute.
Na gut, Ariadne ist natürlich diese Figur, Ariadne, die ich selbst, Herrin Ariadne, die ich selbst erschaffen habe, hat sich natürlich weiterentwickelt über all diese Jahre. Sie ist reifer geworden, gewisse Dinge, die sie früher gemacht hat, macht sie heute nicht mehr. Sie hat Erfahrungen gesammelt. Sie hat sich einfach entwickelt, wie sich jeder Mensch entwickelt mit dem Alter. Ja.
Eine Frage, die ich mir die ganze Zeit in der Vorbereitung von dieser Sendung gestellt habe, ist, was ist eigentlich Bestrafung, wenn Bestrafung Belohnung ist?
Bestrafung. Ja, es ist einfach, man muss sich natürlich so vorstellen, dass der Kopf natürlich eine große Rolle spielt bei diesen Praktiken, bei SM-Praktiken. Es geht ja nicht nur um Körperliches, sondern auch der Kopf muss da mitmachen. Also das heißt, das Pendant muss auch ein Kopfkino haben. Und wir spielen ein Spiel. Und die Bestrafung wird in dem Moment als Bestrafung wahrgenommen. Auch wenn sie vielleicht gefällt, weil sie die Grenze nicht überschreitet. Aber es gehört einfach zu diesem Spiel dazu. Er nimmt das als Bestrafung auf und das ist halt dann in diesem Moment ein Teil vom Spiel.
Und vielleicht die zweitletzte Frage. Was ist eigentlich das schönste Kompliment, das dir ein Klient machen kann?
Das schönste Kompliment, ja, wenn jemand zu mir zum Beispiel sagt, das war die beste Session, die ich je erlebt habe. Das ist ein schönes Kompliment.
Fragst du dann nachher oder nimmst du es einfach? Also fragst du nachher, warum? Oder?
Nein, ich frage nicht nach. Ich nehme es einfach.
Sicher?
Ja, sicher.
Du bist auch jemand, der sowieso nicht so nachfragt in dem Moment, oder?
Ja, also eben, wir haben das vorher auch schon besprochen. Ich bin nicht unbedingt, eben, es ist nicht so gewöhnlich, dass man, wenn die Session vorbei ist, dann noch so detailliert über die Session spricht, sondern man führt dann eher ein privates Gespräch. Ich lasse mir dann oft per E-Mail ein Feedback geben, dass er dann erstmal, er muss ein bisschen Zeit haben zum Reflektieren. Also erstmal vielleicht sich ins Auto setzen, dann vergeht eine Nacht und dann kann er reflektieren und dann ist es eigentlich erst der Moment, wo es spannend ist, mir die Session-Eindrücke mitzuteilen. Und deswegen mache ich das in der Regel so.
Und machst du dir denn im Nachgang auch noch Gedanken und Notizen oder so? Oder ist das dann wie, ich meine, wenn du viele Stammkunden hast, ist das wie, hast du Akten über dich?
Nein, oder? Keine Akten. Wir leben ja im Zeitalter von Internet. Das heißt, sie schreiben mir ja per E-Mail und sie schreiben Session-Feedback zum größten Teil. Und das sind meine Akten. Da lese ich mich dann wieder ein.
Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, ob ich auch am Anfang mit dir so, hat so ein Codewort ausmachen, wenn das die Sendung unterbrochen werden müsste. Ein Codewort haben wir keins abgemacht, aber wir sagen jetzt einfach, wir enden mit einem Stück Musik, das du dir ausgesucht hast. Ja. Zur Auswahl steht Hildegard Knef, für mich so als Rote Rosenregen, oder Mick Jagger, Gorgeous in the Doorway, oder Madonna mit Erotica, was möchtest du gern?
Dann hätte ich gerne Gorgeous in the Doorway, weil jede Frau ist eine Göttin.
Gut. Von Mick Jagger, Goddess in the Doorway, gewünscht von der Herrin Ariadne Domina und Gast bei mir gewesen. Im Fokus. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen guten Abend und eine schöne Woche.
anchor found. Like a river from the mount. There's